Wir sind im Jesaja. Jesaja 10 nochmal aufgehört, also Jesaja 11. 11. Wir haben mal wieder so ein Zeitfenster hier. So ein Blick auf Jesus. Und in Jesaja geht es eigentlich nur um zwei Sachen. Einmal Gericht über Gottes Volk, Gericht über die Heiden, die Gott ablehnen und anderen Göttern haben. Und auf der anderen Seite die Freisprechung vom Gericht durch den, der kommt. Dieses Gnadenfenster. So, das Gericht, das auf Jesus fällt. Auf Gott selber. So, und ich finde es krass, weil wenn du durch Jesaja gehst und immer wieder diese Gerichte siehst und warum das so ist, ne, haben wir jetzt die letzten Wochen schon gesehen, so aus verschiedenen Motiven, ne, weil sie nichts erbitten vom Herrn oder ihn verlassen haben, weil sie eigene Wege gehen oder für Geld am Leben und nicht der Gerechtigkeit nachjagen und die lieben, sondern die Ungerechtigkeit und halt auch betrügen oder jemanden übervorteilen, ne, so, oder weil sie stolz sind im Herzen und wichtig sein wollen, oder weil sie Gott nicht vertrauen und deswegen Schutz in anderen Dingen suchen, in Streitwagen und in menschlicher Kraft. Ne. Aber Gott, wie er immer wieder kommt mit seinem Gericht und sagt, hey, es wird eine schwere Zeit auf euch zukommen, weil ich euch nicht ganz verlieren will. Ne. Und ich werde jemanden schicken, wenn ihr nicht umkehrt. Und das ist so schade, weil Gott das über Jahrhunderte immer wieder sagt, so, ne, über tausende von Jahren, so, kehrt bitte um, so, zu mir. Ich warte auf euch, so, ihr braucht nur mir Vertrauen. Also, lasst doch eure Wege und lasst doch eure Kraft. So, wendet euer Herz doch wieder zu mir, ich bin doch da. Ich will doch euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Ne, aber, ist ja krass zu sehen, so, sein Volk dreht nicht um. Und wenn, dann drehen sie um mit dem Mund und mit den Gefühlen, aber nicht mit dem Herzen. Der Kopf ist da und betet Gott voll an und sagt, ich war so falsch, es tut mir leid, ich komme wieder zu dir und bitte vergib mir, ich will wieder dir vertrauen und dir nachfolgen. Ne? Die Seele ist da und weint vielleicht und schämt sich und geht auf die Knie vor Gott und singt Lobpreislieder oder macht Asche und ne und fastet so, oder das Herz, vielleicht auch die Kraft ist da, ne, weil sie bemühen sich ja und drehen wieder sich zum Tempel um und investieren wieder ihr Leben und ins richtige Opfer, ne, so, aber ihr Herz, sagt Gott, euer Herz ist nicht bei mir, ne. Und Gott hat zu uns gesagt, wir sollen ihn anbeten, also wir sollen ihn lieben, mit ganzem Herzen. Auch mit ganzem Verstand und ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Aber das Entscheidende, was Jesus uns gelehrt hat, ist, der wichtigste Teil von uns, der Gott lieben muss, der erste Teil, der Gott lieben muss, ist das Herz. Weil im Herzen ist das, was dir wertvoll und wichtig ist. Im Herzen ist das, was uns ausmacht. Im Herzen ist der Ort, wo Gott wohnt. Und wenn ich Gott nicht dort vollen Raum lasse und ihm vertraue und mich ihm hingibt, dann ist der Rest sinnlos. Alle Bemühen sind umsonst. Das war eben auch das Problem mit dem alten Bund. So, weil Gott konnte nicht in dem Herz wohnen, konnte nicht tief ins Herz gehen der Menschen. So, da war eine steinerne Tafel, das war ein hartes Herz. So, die Menschen haben über Gott nachgedacht, über seine Gesetze und Gebote, haben versucht mit aller Kraft seine Gesetze und Gebote zu halten, so, haben mit aller Leidenschaft ihn gepriesen und den Gottesdienst und ihr Leben vielleicht gemacht, so, aber dieses Herz war das Problem, da war eine Tür davor. Und dann kam Jesus und der Mensch war verurteilt zum Tod und das dürfen wir nicht vergessen. So, die Menschen hier, auch Jesaja, der Prophet, der zu seinem Volk redet, zu Gottes Volk, selbst so doll sich bemüht haben, es gab Gericht, weil der Zorn Gottes über ihn war. So. Auch Gott hat gesagt, ich werde meinen Zorn kann ich mildern, abwenden, indem ihr opfert. Aber nicht eure Schlachtopfer oder eure Rauchopfer, die sind so mir nichts wert, so wenn und unnütz und stinken, wenn ihr nicht mit eurem Herzen mir opfert. Wenn ihr euch selbst nicht mir hingibt. Ne? So sagt er sehr oft im Alten Testament. Ne? Oder Jesus sagt es auch über die Pharisäer. Ne? Und er sagt, nee, Gott, wohl ein angenehmes Opfer ist, wenn du Gott liebst und wenn du deinen Nächsten liebst. Wenn du dich selbst dem Nächsten hingibst, ne? Denen, die Hilfe brauchen, wenn du ihnen hilfst, das ist ein angenehmes Opfer für mich. Das ist ein angenehmer Sabbat. Ne? So lehrt uns Jesus, gebt euch selbst, anstatt euch selbst zu nehmen. Weil wenn du dein Leben gibst, so dann wirst du Leben gewinnen. Aber wenn du dein Leben behältst, wenn du für dich arbeitest und lebst, so dann wirst du kein Leben haben. Und hier ist das Zorngericht über sein Volk Israel. Und man sieht, die hat Herzlichkeit so von seinem Volk. Ne? Aber trotzdem immer und immer wieder zwischen dem Gericht, zwischen denen, wo Gott sagt, das wird passieren, so, ist immer wieder dieses Fenster da. Ne? Und dieser neue Bund erklärt Gott sein Volk schon zu der Zeit. So, und so haben wir heute auch in 11 und 12 wieder so dieses Fenster, das offen steht für einen Menschen, der eigentlich keine Chance hat, den Zorn Gottes zu entfliehen. Weil er einfach nicht anders kann, als gegen Gott zu rebellieren. Und kennt ihr das? Wir sind von Neuem geboren, aber trotzdem sehe ich mein Herz und das rebelliert manchmal immer noch gegen Gott. Ne? Es wehrt sich. So. Bei mir ist halt die Frage, nutze ich den Heiligen Geist aus und die Kraft des Geistes? Weil die Erkenntnis habe ich ja nur, was richtig und falsch ist. Und wehre mich gegen diesen alten Rebell. Und rebelliere lieber gegen mein altes Fleisch. Und vertraue Gott. Ne? Wir haben die Wahl jetzt. Das hatten die Menschen früher nicht. Von daher sind auch die Menschen bewundernswert, so wie David oder wie all die Männer und Frauen Gottes, wie Ruth oder Esther oder sonst wie, die trotz diesem alten Bund, trotz ohne Heiligen Geist, ohne Erlösung, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, dass sie trotzdem mit ganzem Herzen bei Gott waren. Das sind besondere Menschen, bemerkenswert. Die haben Gott mit allem geliebt und ganz besonders mit dem Herzen. Ja. Von daher kriegen die Ehre von mir, wo ich sage, Vorbild, so möchte ich lieben. So möchte ich Gott lieben und so möchte ich meinen Nächsten lieben. Wie Nehemia, den wir jetzt angucken. Ja. Der in so einer schweren Zeit nichts für sich in Anspruch nimmt, einfach nur aus Liebe für Gott und aus Liebe für sein Volk. Und er gibt alles, was er kann. Bis zum Schluss. So möchte ich sein. Also lasst uns Gott unsere Herzen geben. Weil das ist ein wahres Zeichen für Glaube und Liebe. Also fangen wir mal an zu lesen. Und es wird, also Jesaja 11, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Isai ist der Papa von David, wisst ihr, ne? So, und aus Davids Samen, aus Davids Linie, wisst man ja durch Johannes und Matthäus und den Propheten und von Jesus selbst, ne, aus dem Stamm Davids kommt der Messias, nur aus seiner Blutlinie. So, also kommt er auch aus der Blutlinie von Isai, ne? So ist ja klar. Und letztes Mal, wenn ihr euch erinnert, der letzte Vers, hat Gott gesagt, dass er sein Volk rodet, ne? So, dass er mit der eisernen Axt kommt und abhaut. Und dass nur ein Überrest übrig bleibt. Stümpfe. Ja. Also geht's heute weiter. Ein Zweig wird hervorgehen aus diesem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Ja. Wissen wir genauer, wer damit gemeint ist? Jesus. Lesen wir weiter. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rats und der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Also wenn du zählst, sieben Geister. Voll interessant, haben wir schon in der Offenbarung uns angeguckt, dass im Offenbarung 1, Vers 4. Ich würde durchgehen, deswegen kann man ja auch schreiben, wer es sich nochmal nachlesen möchte. Ich werde heute nicht alle Bibelstellen sagen, aber dass vor Gottes Thron sieben Geister stehen. Ne? So. Und dass das der Heilige Geist repräsentiert ist. Das sind ja die sieben Geister. Ne? Genauso wie wir wissen aus der Offenbarung, dass das Allerheiligste und von Hebräer, dass da auch diese Lampe war, diese siebenarmige Lampe. Ne? Weiß nicht, wie nennt man die? Diese siebenarmige Ständer der Juden. Die Lampe, die Leuchte. Sieben Arme. Naja, ist ja wurscht. Aber ihr wisst, was ich meine, genau. Ist ja auch wurscht. Aber jedenfalls stand die im Heiligtum. Ne? So ein, und wir wissen von Hebräer, dass das Öl der Heilige Geist repräsentiert. Ne? Und das Licht, das Zeugnis dann. So. Und so ist diese Lampe der Heilige Geist. Und ist cool, oder? So, dass jeder Arm ist eine Eigenschaft von ihm. Eine Sache, wie er sich offenbart. Ne? Und so, und er, Jesus hier, hat diesen Geist bekommen, so, um seinen Dienst zu tun. Also den Geist des Herrn, ja, den Heiligen Geist und der Geist der Weisheit. Er ist der, haben wir gesehen, der letzte Woche war das, wunderbare Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Na gut, war jetzt was anderes. Aber er ist der, der alle Weisheit hat. Der nicht nur erkennt und weiß, sondern der es auch lebt und tut. Der uns lernen kann, der uns führen kann, weil er lebt es schon. Er strengt sich nicht an und bemüht sich nicht, das zu tun, sondern es ist einfach sein Charakter. Er lebt so. Von daher können wir zu ihm gehen und können wir ihm vertrauen, voll und ganz. Von ihm Weisheit empfangen. Und des Verstandes. Er versteht alles. Er hat keine Fragezeichen. Jesus muss nicht zu irgendjemandem gehen und um Rat bitten. Nee, wir sind die, die zu ihm gehen, um Rat zu bitten. Weil wir wissen, dass er richtig antwortet und weise ist. Der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rats. Ne, da haben wir es. Wundervoller Ratgeber. Ne? Und der Geist der Kraft. Er, zu ihm gehen wir, weil wir wissen, er kann alles tun. Und er wird alles tun, was nötig ist. Und er wird auch alles tun, was nötig ist für uns. Also wenn wir schwach sind und wenn wir müde sind oder wenn wir schwach sind oder Kämpfe haben, uns merken, wir schaffen es einfach nicht anzukommen gegen Anfechtungen oder gegen Versuchungen, er ist der Ort, wo wir hingehen können, weil er hat diesen Geist empfangen und er möchte uns diesen Geist genauso geben. Das ist auch der Geist, der in uns lebt. Deswegen haben wir Sieg über Sünde. Sieg übers Fleisch können wir haben. Wir sind mit allem zugerüstet, was wir brauchen, verspricht uns Gott. Weil wir diesen gleichen Heiligen Geist in uns haben. Das ist schon krass, oder? So, das ist eine Perspektive manchmal, ne? So, du gehst durch deinen Alltag und du siehst dich als Mensch. So. Aber wenn du im Heiligen Geist gehst, kennt jeder von uns, ne? Dann gehst du durch den Alltag und du siehst Gott in dir. Ne? Alles ist möglich. So, alles ist berechnet. So, nichts macht einen Angst. Gott möchte, dass wir so laufen. Der Geist des Rats, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis. Ne? So, hast du irgendwas, wo du nicht durchblickst? So, er hat's. Irgendwas, was du in Gottes Wort nicht verstehst. Er hat die Erkenntnis. So, er kennt Gott, weil er Gott ist. So, ne? Von daher, wenn du ihn kennenlernen willst, dann er ist der Ort, wo du Antworten kriegst, die richtigen. Und Einblick und Tiefe. Und der Geist der Furcht des Herrn. Jesus hatte Gottesfurcht. So ein Vorbild, ne? Ich meine, er ist gegangen und er hat gekämpft und er hat Sachen gemacht, die vom menschlichen her, von seiner menschlichen Seite her, er nicht machen wollte. So, wie diesen Kelch des Trinken, diese Last. Ne? Diesen Kelch der Sünde. So mit unserem dreckigen Blut. Aber er musste diesen Kelch trinken und zum Sünder werden, so damit wir einen anderen Kelch empfangen, ne? So dieses reine Blut, so das Blut, was wir trinken, was uns heiligt. Ne? Trinkt mein Blut, esst mein Fleisch. Ne? So. Also wollen wir gottesfürchtig werden und erkennen. Im Endeffekt heißt es nur erkennen, wie groß Gott ist. Weil je größer er wird, desto mehr fürchte ich ihn. Ne? So, und ehre ich ihn und lobe ich ihn, so und preise ich ihn. Von daher willst du erkennen, wie groß Gott ist, willst du darin wachsen, so, und dann ist er der Ort, um es zu erfahren. Jesus, bleib in mir, dann bleibe ich in euch. Bleibt an mir und ihr werdet Frucht bringen. Und da wird Jesus kommen und er wird den Heiligen Geist haben. Und dann Vers 3, also jetzt geht jetzt Prophezeiung über dieses, was erste Kommen Jesu, ne? Wo er kommt so und auf die Bildfläche tritt, ne? Um zu sterben, so einen neuen Bund zu machen. So, gehen wir weiter, jetzt kommt das Endgericht. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Ja, er wird nicht nach den Augenschein richten, noch nach den Hörersagen Recht sprechen. Er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. In Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Jesus ist der gerechte Richter. Er ist nicht nur das Lamm Gottes, er ist nicht nur der König, sondern er ist auch der Richter. Er ist der, der entscheiden wird. Und er wird nicht entscheiden nach dem, was er sieht und nach dem, was er hört, sondern er guckt ins Herz. Also auch da an dem Punkt, wo ich muss ich bei mir immer aufpassen. Ne? So, manchmal höre ich über Menschen, die ich gar nicht kenne, ne? Und habe dann schon ein Bild. So, oder manchmal höre ich Menschen irgendwas sagen, vorbeigehen und bin beleidigt, weil ich denke, es ging um mich. Kennt ihr das, wenn Menschen lachen? Vielleicht bin ich nur, weil ich halt so Menschenfurcht habe, aber ne? So, da sind Menschen, du fühlst dich unsicher bei denen, ne? Und dann gehen sie raus und dann lachen sie draußen. Ne? So, diese Angst zu haben, lachen die jetzt über mich, ne? Kennt ihr das? Lass mich nicht allein, danke. So, ne? Wo du dich so schlecht fühlst, ne? Und innerlich schon so zornig bist, weil du eigentlich schon geurteilt hast. Ne? So, dabei haben sie vielleicht nur einen Witz gemacht. Und finde ich total sympathisch. Ne? So, Gott ist nicht so. Den errichtet nicht einfach nur so, weil er meint, so ist es, sondern er richtet, weil es so ist. Ne? Noch da bin ich froh, dass er sagt, ich muss nicht mehr richten, sondern ich soll ihn richten lassen, ich soll lieben. So, dass ich in solchen Momenten, wo ich merke, so ich richte, also ich entscheide gerade, jemand schuldig oder unschuldig, so, dass ich in dem Moment weiß, brauche ich nicht. So, das machst du. Ich kann im Frieden weitergehen. Auch Augenschein. So, du siehst einen Menschen manchmal an und du hast Vorteile oder Angst oder Furcht, weil du schlechte Erfahrungen mit dem Art von Typ Menschen hast. Ne? So. Da war mal immer so mit solchen Piercings und Tattoos und da war das noch nicht so in. Ne? So ein Assi-Haarschnitt so und Skater-Klamotten und ein bisschen runtergekommen. Naja, halt so total wild durcheinander. Ne? Also jetzt nicht gepflegt. So. Ist halt cool, ne? So wie du aufstehst, so gehst dann los, ne? So sind riesen, ganz viele Piercings im Gesicht auch und in der Zunge, ne? So und der wurde gerichtet, ne? So ein, der saß in der Calvary Chapel Konferenz, ne? So ein, sind, ich fand ihn ganz cool, weil ich komme halt aus der Szene, aber, ne? So ein, aber die neben mir nicht aus der Szene, denn er hat das Bild hat Angst gemacht, ne? Das kann nicht richtig sein. Guck mal den Typen an, so kann man doch nicht in Gott sein, ne? Das ist ein Carol Sheppel Pastor aus London. So, ne? Ein Riesenherz für Jesus. Und wenn er betet zu Jesus, dann rappt er. Ne? So, auch das, da hatten viele Angst vor, ne? Aber es ist halt. Jeder ist halt anders, ne? So, das sind, und sein Herz ist voll und ganz 100% liebt Jesus. So, weißt du, dieses Augenschein, ne, ist vielleicht jetzt ein doofes Beispiel gewesen, aber du weißt schon, was ich meine, ne? So, wir wissen überhaupt nichts. Ne? Wir können meistens doch nur schätzen. Ne? Es gibt eine Sache, wo wir nicht richten, wo die Menschen schon gerichtet sind, da dürfen wir sagen, es ist falsch. wenn es gegen Gottes Wort ist, eindeutig, dann richte ich nicht, indem ich sage, was derjenige mit Glauben lebt, sondern ich bestätige, was derjenige selbst bestätigt durch seinen Wandel. Das ist nicht richten, sondern er selber hat sich gerichtet, indem er das Gegenteil von Gott tut, die Wahrheit ablehnt. Von daher sind wir da berechtigt, in dem Moment zu der Person zu gehen und zu sagen, hey, das ist falsch, das ist nicht richten. Aber alles andere geht uns nichts an. Und ich bin so froh, dass da jemand ist, zu dem ich kommen kann und sagen kann, ja, ich komme mit der Person nicht klar oder mit der Situation, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also mach du es. Und wenn du willst, gib mir den Geist der Einsicht oder der Erkenntnis. Er ist ein guter Richter. Nicht nach Augenschein, nicht nach Hörensagen, sondern er richtet Gerechtigkeit. Und Jesus ist gekommen, Gerechtigkeit zu richten. Die Gerechtigkeit zu leben und die Gerechtigkeit zu den Menschen zu bringen. Und da kann man so dankbar sein. Er ist nicht unparteiisch. Nur weil ihr vielleicht lauter singt als ich, heißt es nicht, dass er euren Lobpreis mehr mag. Oder nur weil einer geradere Töne macht als der andere, so heißt es auch nicht, dass Gott das eine Gebet abwertet und das andere höher macht. So, oder weil einer ganz schlicht betet, ich liebe dich, du bist klasse und ich finde dich toll und ich möchte gern tiefer gehen mit dir. Amen. Und der andere sagt, oh Herr der Herrlichkeit, großer erhabener Schöpfer über Himmel, Erde und allem, was kraucht, oben und unten und zwischendurch in der Wiesen. Ja. Wenn das Herz bei beiden richtig ist, dann freut sich Gott gleichermaßen über jedes von den Gebeten. So, weil wir wissen ja, dass wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Wir wissen auch nicht, wie wir es sagen sollen, sodass es wirklich Gott Ehre bringt. Von daher haben wir einen Heiligen Geist, der für uns dann übersetzt. Ja. Also pass auf, Stefan wollte gerade sagen. Ja. Und da bin ich dankbar für. Er macht uns gerecht. Er ist der, der den Gerechten, den Armen Gerechtigkeit bringt. Und wenn du arm bist und schwach und klein und dumm, dann bist du genau das richtige Lamm für Jesus. Wenn du es akzeptierst für dich. Er macht aus dir alles. Und je ärmer ich bin und je dümmer ich bin und je kleiner ich werde, desto mehr kann er mit mir machen. Deswegen sagt Jesus, demütige dich lieber. Werd lieber klein. Dann bist du fähig, benutzt zu werden. Guck dir die an, die so groß sind und durch die Welt schweben. Die kann ich nicht benutzen. So, weil die kriege ich nicht zu fassen. Die halten nicht an, wenn ich rufe. Ja, sei mir so nur gnädig. Und er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen. Oder das Schwert. Auch das wissen wir, ne? Ist ein Bild natürlich alles, ne? Wissen wir auch in der Offenbarung 1, Vers 19. Da sehen wir Jesus in seiner Herrlichkeit mal. Und da hat er, aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert, ne? Das ist natürlich ein Bild. Ich meine, Jesus steht nicht oben und jongliert mit dem Schwert in seinem Mund, ne? Kommt hier nicht mit seinem Stab und bei seinem zweiten Wiederkommen und schlägt die Menschen mit seinem Stab im Mund. Ne? So, das ist Quatsch. Aber es bedeutet, er regiert einfach mit seinem Wort. Mit der Wahrheit. Mit der hundertprozentigen Wahrheit und Gerechtigkeit. Und er wird reden und es wird passieren. Ne? Genauso wie Gottes Wort ein zweischneidiges Schwert ist. Und uns zeigt, was in uns und in unser Denken von Gott ist und was nicht. Mit dem Mund schlagen den Gesetzlosen und mit dem Hauch seiner Lippen töten. Also auch da ist ein Bild. Jesus steht nicht dann vor den Gottlosen und hat Mundgeruch, so schlimm, dass er umfällt und stirbt. Ne? Sondern Jesus hat einfach Kraft in seinen Worten. In seinem Mund. Er ist das lebendige Wort. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Ein Zeichen, es ist beschlossen, es ist fest. Und zwar wird nichts diese Gerechtigkeit umhauen. Und wir wissen, wann das passiert. Das ist das Endgericht, wo alle auf ihre Knie fallen und alle das Gesetz sehen, alle diese Heiligkeit erkennen und alle einfach die Blindheit wird weggetan und jeder erkennt, dass er schuld ist, schuldig ist vor Gott. Einfach weil er so herrlich ist. Und weiter Vers 6. Ich hoffe, wir schaffen das heute. Neuer Himmel, neue Erde. Da wird der Wolf bei den Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei den Böcklein niederlegen, das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Und der Entwöhnte, also ein bisschen älter, seine Hand noch nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Zion haben wir schon gesehen, die Gemeinde Jesu. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und genau die gleiche Stelle finden wir in Jesaja 65. Von daher, dass ihr auch mir glaubt, dass es jetzt um dieses tausendjährige Reich geht, so sehe ich es. In Jesaja 65, Vers 17. Ah, Jesaja hat so viele Kapitel, das ist der Wahnsinn. Das ist ja noch hier sein Bericht. So, Jesaja 65. Habe ich gar nicht. Warte mal. Nee, gibt's doch gar nicht. Hä, was habe ich denn hier geschrieben? Oh, ich bin bei Jeremia, alles klar. So, damals. Jesaja 65, Vers 17 können wir mal lesen. Boah, mit den 17. Oh, ich bin. Hier ist irgendwie so dunkel. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, die ist gesagt, macht er. Das sind, fangen die 1000 Jahre an. So, dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Ja, also alles zu der Theorie, was man öfters mal hört, dass Gott diesen Himmel und diese Erde hier behält. Und deswegen soll man die Welt jetzt besser machen. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und das neue Jerusalem, das zweite Eden, das kommt so in dieser Quader, den wir in der Offenbarung sehen. Das Riesenteil. Hab mal eine Predigt gehört darüber, dass fand ich sehr, sehr cool, weil da ist auch der Thron Gottes, da wird Jesus wohnen, ne, mit uns. Und da im Tempel gibt es den Vorhof, ne, in der Stiftshütte, und im Tempel dann der Vorhof, dann das Heiligtum. Und das Heiligtum ist länger als hoch. Ne. Und dann kommt das Allerheiligste. Und das Allerheiligste, da wo die Bundeslade war, da wo die Präsenz Gottes, der Thron Gottes war, wo die Engel sitzen, ne, das war genauso hoch wie breit wie lang. Ne? Ein Quader. Und schon cool zu sehen, so dass, weißt du, diese neue Himmel, eine neue Erde und dann Gott, der gerade an diesen Wohnungen baut, an diesem neuen Jerusalem, ne? Das runterkommen wird und repräsentiert Beziehung mit Gott. Ihr wohnt wieder mitten bei mir. Nichts wird uns trennen. Ich liebe das so. Und dann, sondern ihr sollt alle frohlocken. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem. Also auch Gott freut sich schon, mit uns Begegnung machen. Und mich freuen über mein Volk. Und es soll keine Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen sein. Das sehen wir in der Offenbarung. Jede Träne, also die letzte Träne wird uns dort abgewischt. Und dann gibt es keine mehr. Ist nicht schön. Höchstens Freudentränen. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben. Auch gut zu wissen, oder? Noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen sondern wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Verstehe ich jetzt nicht, aber naja, gut. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist, denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jenen Tod zeugen, denn sie sind der Same des Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg Zion, spricht der Herr. Also, da kommt es nochmal. Also, hier geht es um neue Himmel und neue Erde. Die Zeit, die kommen wird. Wenn 7 Jahre Trübsal vorbei sind, wenn dann die Menschen gerichtet sind und die Dämonen und Gott einen neuen Himmel und neue Erde macht, mit dem Jerusalem, wo er dran baut, diesen Wohnungen für uns, wo er mitten unter uns wohnt und uns nicht mehr verlässt. Da, wo es keine Tränen mehr gibt, da, wo es nur noch Freude gibt, wo wir uns nur noch freuen am Herrn, weil wir sehen, wie toll er ist, wie viel er gemacht hat. So. Darauf freue ich mich, darauf warte ich. Deswegen sollten wir uns freuen, dass Gott baut, und erwarten, dass er kommt. Ist doch schön doof, wenn es nicht. Ich meine, weißt du, wenn du weißt, du kriegst bald ein neues Auto, musst du noch 2 Wochen warten, hast bestellt, ne, und in 2 Wochen kommt's, wäre es doch echt total hirnlos, so wenn du nicht aufgeregt bist und dich freust. Ne? Man macht doch nichts anderes, als daran zu denken. Oder wenn du irgendwas bestellst im Internet, ne? So, und du wartest drauf, weil, und du freust dich, ne? So, oder wenn du auf einen Film wartest, der im Kino anläuft, ne? Und du freust dich drauf und wartest, ne? Ich meine, worauf man sich freut und was man erwartet, das nimmt einen ein, ne? Dann ist es doch genauso dämlich, wenn wir nicht erwarten und uns nicht freuen an das, was uns erwartet. Ne? So, deswegen sagt doch Jesus, seid wachsam, freut euch und ruft Hosanna, komm her, komm bald. So, denn das, was euch erwartet, ist das Herrlichste, was eure Augen je gesehen haben. Oh, mal jetzt zu Ende zu kommen. Also noch weiter. Ja, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Ne? Es gibt kein Leid und nur Frieden. Ne? Es ist dieses Friedensreich. Ne? Und ich stelle mir das so schön vor. Ne? Du hast da den Bären und eine Kuh und die Kuschel miteinander. Ne? Und du hast einen Löwen da und das Gras. Ich wollte schon immer einen Löwen mal kraulen. Ne? Das sind so schöne Tiere. So, ich glaube, dann werde ich reiten oder kuscheln oder was auch immer. So, ne? So. Es wird eine tolle Zeit. Ja. Und warum wird nur Frieden da sein? Weil jedes Lebewesen, auch die Schöpfung, die wieder repariert ist, weil wir wissen durch Paulus, dass mit dem Sündenfall auch die Schöpfung verflucht ist. Ja. Auch die Bäume und die Pflanzen, die Tiere und alles andere. Ja. Alles ist unter dem Fluch gefallen. Deswegen muss Gott auch alles neu machen. So wie er uns neu machen musste und wir von Neuem eine neue Kreatur werden mussten. Eine geistliche Kreatur. So, weil das Alter hat keinen Bestand, das wird verbrennen. So, ja, dort wird ein Ort sein, wo einfach alles wieder im Bewusstsein und im Einklang mit Gott ist. Ich freue mich darauf. Und es wird geschehen an jedem Tag, Vers 10. Da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, also Jesus, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Da können wir, das können wir in Römer 15 nachlesen. Ich mache es mal schnell auf, wer jetzt zu faul ist, kann er trotzdem blättern. Römer 15, Vers 8, glaube ich, war das. Ich sage aber, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen lob singen. Steht in Psalmen irgendwas, steht unten. Und wieder heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen, die Wurzel Isais, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Also es geht hier um Jesus und es geht hier um darum, dass die Heiden und die Juden ein Volk sind in der geistlichen Beschneidung. Dass all die, die Jesus annehmen, von neuem geboren werden und ein Volk sind, nämlich Zion. So, und Paulus, glaube ich, und der Banner ist Jesus, ne, im Mittelpunkt. So, er ist der Banner, sein Name steht drauf in allem, was wir tun. Ne? Sein Name steht in allem, was wir sagen und verkündigen. Ob wir essen oder trinken oder schlafen, wir tun alles zur Ehre Gottes. Und wenn ich was zur Ehre Gottes mache, dann mache ich es in seinen Namen. Sollte jedenfalls so sein. Vers 11. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam und Sinja, aus Hamad und der Insel des Meeres, den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Das können wir auch alles in der Offenbarung nachlesen. Da will ich jetzt gar nicht so tief rein, weil das kommt alles noch mehrmals. Wen es interessiert nochmal, der kann ja sich Offenbarung nochmal im Internet anhören. So. Aber ist so schön, oder? Denn zu sehen, so ein Jesus wird loskaufen. Er wird auftreten als Opfer. Er wird den Preis bezahlen. Und er wird die Heiden und auch die Juden, die ihn annehmen, freikaufen, loskaufen von dieser Gefangenschaft, ne, durch Satan. Sondern sie werden, wo waren wir denn? Am Ende der Erde, genau. Also es wird auch eine Zeit kommen in der Trübsal, wo alle Juden wieder zurückkommen, ne, aus allen Ecken der Erde und sich sammeln in Jerusalem. Ne. So, wo dann auch die Heidenvölker ringsherum, alle, ohne Ausnahme, auch Deutschland, so ein zusammenkommen werden, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Ne. So ein Armageddon. Darum geht es hier, glaube ich. Und die Eifersucht Ephraims soll weichen und die Widersacher Judas sollen ausgerottet werden. Ephraim wird Juda nicht mehr beschneiden. Vers 13. Und Juda wird Ephraim nicht mehr bedrängen, sondern sie werden den Philistern auf die Schulter fliegen, hallo, nach Westen und gemeinsam die Söhne des Ostens plündern. Nach Edom und Moab greift ihre Hand und die Ammoniter gehorchten ihnen. Auch wird der Herr die ägyptische Meereszunge zerteilen und mit der Glut seines Hauchs seine Hand über den Strom schwingen und ihn zu sieben Bächen zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes. Auch das siehst du in der Offenbarung 16, Vers 12, dass Gott den ganzen Euphratstrom trockenlegen wird. So, und dass eine Straße denn da sein wird, wo die Juden durchgehen. So. Könnt ihr selber nachlesen. Und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist von Assyrien her, wie es für Israel eine gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten hinaufzog. Ich finde es echt krass, ne? So wie du liest das, ne? Und es ist so krass für mich in meinen Augen, dass Gott das schon immer wieder in so vielen Schriftstellen uns erklärt oder den Menschen erklärt hat, was kommen wird, ne? So detailliert, so. Und wie viel Einblick wir haben dürfen, so, in das, was noch kommt. So, dass wir eine Offenbarung haben, also eine Enthüllung. Dass für uns das kein Geheimnis mehr ist. Ey, und das wird passieren, so. Und das muss ich mir auch immer wieder ins Bewusstsein machen. Jesus, du wirst kommen, ne? Das wird bald zu Ende sein. Und wenn ich die Person da draußen, für die ich noch ein Herz habe und noch bete, dann die muss ich schnell erreichen. Ich kann nicht warten, dass irgendwie mal ich lustig bin dazu. Sondern ich muss die Chance ergreifen und ich muss mein Licht sein, dein Licht sein in der Welt. Weil die Menschen hier draußen werden bald keine Chance mehr haben, sich zu entscheiden. Habe ich heute erst gelesen, weil ich immer noch auf der Suche bin nach, wann ist die Entrückung, hat mich jetzt mal interessiert, einfach so, auch wenn es jetzt ein wichtiger Punkt ist. Ich habe einige Stellen von Gott noch bekommen, so die ich noch gar nicht wusste. Und heute habe ich erst gelesen, dass bevor der Antichrist kommt, das steht in 1. Thessalonicher, wen es interessiert, ich sag's euch nachher, da muss erst die Kraft weg, die ihn jetzt noch zurückhält. Ne? Also kurz gesagt, das sind wir. Der Heilige Geist, der in uns lebt. Und erst wenn wir weg sind, die beten und die kämpfen gegen Satan und die Fürbitte tun und lieben und sich selbst hingeben und erzählen von Gott und lobpreisen und ein Licht sind in der Welt, wir unsere Gebete stoppen das. Ne? Das ist klar. Und wenn wir weg sind, so dann hat der Antichrist freien Weg. So, und dann wird er kommen. Warum habe ich das erzählt? Ach so, weil uns klar sein muss, dass wir da hier sind, die zurückhalten. Also lasst uns zurückhalten. So, ich meine, ich lese das hier und ich lese einmal dieses Gericht, ne? Und dann lese ich aber, dass ich gar nicht in diesem Gericht sein musste, ne? Ich bin so dankbar. Ich meine, Gott hat mich einfach ausgesucht. Keine Ahnung. So, und ich brauche da nicht sein. Ich brauche nicht sein Zorn spüren. Aber das heißt ja, ich muss mich trotzdem daran erinnern, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt. Ne? Also muss ich leben dementsprechend. So. Muss mir bewusst machen, dass ich hier einen Plan und einen Sinn habe. So. Und dass ich. Jetzt, ich will es, sage ich jede Woche, aber ist so. Ich muss es jede Woche mir selber sagen. Ich muss mich echt jeden Tag dran erinnern. So, ne? Dass ich eine Aufgabe habe. Weil ich schaff's echt gut, durch den ganzen Tag zu kommen, ohne meine Aufgabe zu erfüllen. Aber wir sind hier mit einem Banner. So, also lasst uns wach sein. Und Gott suchen und die Menschen warnen. Und Kapitel 12, das sind nur sechs Verse, das ist ein Lied, das geht ganz schnell, da habe ich nicht viel zu sagen, weil es für sich selber spricht. So, das ist ein Lied, ein Loblied, so ein Loblied der Erlösten. Also unser Loblied, das wir singen werden im tausendjährigen Reich, also lernt schon mal auswendig. Und dann jeden Tag wirst du sagen: Ich preise dich, Herr. Denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mich nicht grauen. Reimt sich fast. So. Werde ich auch mal aufschreiben. Das ist ein cooler Vers, finde ich. Ich will vertrauen und lasse mich nicht grauen. So. Das ist alles, worum es Gott geht. Wir müssen ihnen einfach nur vertrauen. Und egal, was kommt. Wir brauchen uns gar nicht mehr einschüchtern zu lassen. Und wenn die Furcht kommt, dann können wir dastehen und sagen: Shut up. Ich habe Vertrauen, deswegen muss ich mich jetzt nicht grauen. So. Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lass mir nicht grauen. Denn Jah, also Jahwe, der Herr ist meine Kraft und mein Loblied. Und er wurde mir zur Rettung. Und das will ich auch. Ich will, dass Jesus mein Loblied ist. Lob bedeutet Dank zusammen. Wertzuschätzen, was er ist, was man hat mit ihm. Lob bedeutet für mich Preis und Ehre zu geben. Also mich was kosten zu lassen. Alles auf mich zu nehmen. Ihn im Vordergrund zu stellen und ihm die Ehre zu geben. Ein Lobpreis ist für mich was wirklich wertvoll ist. Lobpreis ist für mich was, wo ich mit aller Kraft und aller Seele und allen Herzen und mit meinem ganzen Verstand Gott hinstelle, und mich vor ihm hinknie. Weil er mir alles gegeben hat. Wo ich mich mal zurückstelle und sage: Nee, jetzt nicht ich, sondern jetzt bist du im Vordergrund und jetzt geht's nur um dich. Wo ich auch keine Angst haben muss. Sondern wo ich laut lobe und preise, egal was ihr darüber denkt. Wo ich bete und anbete. wo ich mit Gott rede, unabhängig davon, ob ich mich fürchte, was ihr denkt oder ob ihr mit einstimmt im Gebet. Lobpreis und eine Anbetung ist, wenn ich mich selber vergesse und einfach Gott lasse. Und das ist so wichtig und wir dürfen das. Weil ich will vertrauen. Also lasse ich mich nicht kraulen. Kraulen. Jahwe, der Herr, er ist meine Kraft und er ist mein Loblied. Denn er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist mal von Jesus, ne? So, die Quelle des lebendigen Wassers. Und werden sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten. Sei dankbar, also sei bewusst, was du alles hast. Und das, was du nicht hast, brauchst du gerade nicht. Also, du hast alles, was du gerade brauchst. Und das muss ich mir auch öfters sagen. Ne? Oder sagen lassen von Gott. So, Stefan, du brauchst überhaupt nicht unzufrieden sein. Du hast alles, was du brauchst. Ja, aber ich vermisse das. Das brauchst du auch gerade nicht. Aber das brauchen würdest du doch geben, oder? Aber ich habe das zu viel und das will ich weghaben. So, brauchst du gerade nicht weghaben. Oder? So, wenn du es gerade weghaben willst, wenn es wichtig wäre, dass es wegkommt, dann würde ich es doch wegnehmen, oder? So, Also, wenn ich alles habe, kann ich dankbar sein, weil ich vermisse ja nichts. Ne? Also muss ich auch da Gott vertrauen. So, und seinen Namen anzurufen. Nicht nur zu kommen und zu plappern, der Vater unser, der du bist im Himmel, wie heilig sei dein Name, so, sondern ich rufe seinen Namen an, das heißt, ich komme zu ihm und suche Beziehungen, so ein Zwiegespräch. Ich komme zu Jesus persönlich, so, und offenbare mich und will, dass er sich offenbart. Das ist Gebet. So, und ich verkündige unter den Völkern seine Taten. Ich erzähle nicht von mir, wie groß und toll ich bin und was ich alles kann und beeindrucke Menschen, sondern nee, unter den Völkern verkündige ich ihn. Ich zeige, wie toll er ist, was er alles Tolles kann, was er alles Tolles gemacht hat in mir und um mich drumherum. So, damit die Menschen erfahren, was für ein herrlicher Gott das ist, der sie liebt und sie gemacht hat. Erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Und dafür habt ihr einen Pastor bekommen. Ist das nicht schön? So ein lieber Spaß. Und singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Gott hat Herrliches getan. Mensch, wir sind nicht unterm Zorn, sondern das, was er da baut für uns, das ist einfach was Herrliches, Schönes, was Reines, was Gutes. So, wir wollen nach Hause. Gott guckt nicht mehr zornig auf mich, obwohl ich immer noch diesen Alten sehe. Oh nee, ich darf Jesus Gerechtigkeit tragen, so wie eine Tarnkappe. Das ist so schön. Er meistert an mir, ich bin ihm wichtig. So, er erzieht mich und macht mich stärker und größer. Er versucht mir eine Treue beizubringen, was gut ist, was mir gut tut und anderen. So, deswegen, warum sollte ich denn nicht singen? Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Preise laut, bete laut an. So, mach laut, wie herrlich Gott ist. Mach laut, wie sehr du dich freust. Ne? Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst. Freu dich, dass du zum Volk Gottes gehörst. Dass du Eigentum von Gott bist. Rühme dich deswegen. Ne? Und ich brauche mich nicht zu schämen. So, wenn ich die Leute draußen sehe, die sind vielleicht cool, manche, ne? Und nett und interessant, so, oder haben Einfluss und machen eher ein bisschen Ehrfurcht. Ne? So, das denkst du, oh, Respekt. Ne? Was sind, aber ich, die sind doch armselig im Grunde. Und damit meine ich nicht, dass sie irgendwie abwertend, sondern, na doch abwertend, aber nicht beleidigend, sondern ihre Seele ist arm. Sie haben nichts. Und das, all das, was ihre Schönheit oder ihr Charisma oder ihr Reichtum oder ihre Position in der Welt, so ein, all das wird schnell vergehen. Ne? Schönheit, das wissen wir, die vergeht ganz schnell. Ab 30, naja, geht es dann runter. Ne? So ein, bei Mann und Frau und dann Charisma. Kannst sagen, bis du stirbst, okay, aber dann ist es vorbei mit Charisma. Da stehst du vor Gott, kannst ihn anblinzeln und Gott sagt, du, ich bin gerecht. Und in meiner Gerechtigkeit ist dein Charisma nichts wert. Und der Reichtum, der bleibt auch hier. So. Wenn du Pech hast, stirbst du mit 30. Voll reich und hast nichts gehabt von dem Reichtum. Und auch das Ansehen der Person schwindet. Weil ich würde behaupten, 99% der Weltgeschichte von allen Menschen, die hier gelebt haben, wahrscheinlich 99,9, war der Reichtum oder die Ehre schon in der Lebenszeit weg, beziehungsweise nach dem Tod. Sobald die gestorben sind, die vielleicht die Person noch gekannt haben, war es dann aus mit dem Namen. Außer man hat ihn aus dem Buch wieder rausgekritzelt. Ne? So. Wie viele Leute haben denn wirklich noch einen Ruhm, die schon tot sind? Ne? Das sind doch echt eine Handvoll, die sind in Geschichtsbüchern oder so. Keine Ahnung. Ne? Oder das sind Prominente, die mit 30 gestorben sind und die Presse macht eine Menge Geld deswegen. Ne? Deswegen bleibt ihr Name erhalten. So. Aber ansonsten, die ganzen großen Künstler, die alt geworden sind, so Joe Cocker oder so, ich meine, da gibt es noch ein paar Fans, ne? Aber so ein, oder was weiß ich denn, wer lebte noch? Tina Turner oder so, ne? Gibt es auch noch ein paar Fans. So ein, aber das ist auch nur noch ein Name und schwindet. Ne? Doofe Beispiele, aber ich kann keinen Namen merken. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So, also warum soll ich mich denn schämen? Also stehe ich doch vor dem Professor, der mich abwertend anguckt, weil ich unstudierter, wie sagt man, Laienprediger bin. Ne? So, und viel zu jung, um überhaupt Lebenserfahrung zu haben. So, und so weiter. Ne? Und ich gucke ihn an ins Gesicht und sage, so, hey, du brauchst Jesus. Echt? Und ich stehe damit stolz, weil ich sagen kann, du, ich habe jetzt Weisheit und Erkenntnis. Und ich bin weiser als du. Und ich würde dir meine Weisheit und meine Erkenntnis gerne mit dir teilen, damit auch du weise wirst und erkennst. So, weil ich habe Gott in mir und hinter mir. So, und du, so, du bist gefangen in dieser Weltzeit. Hey, wir sind reich und wir sind mächtig. Jesus hat gesagt, meine Autorität, die gebe ich euch. So, damit ihr mehr tut, als ich tun konnte, als Einzelner. Ja, so. Also jauchze ich und ich rühme dich, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israel ist groß in deiner Mitte. Ja. Das ist ein Lied der Erlösung, oder? So. Das ist wahre Hingabe und ein Herz, das wirklich weiß, wer ist in Gott und wer Gott ist. Und lies nochmal den Vers vor mit dem Vertrauen und dem Grauen. Darum vertraue ich, nee. Denn ich will vertrauen und mich nicht grauen. Ich will vertrauen und lass mich nicht kraulen. Und damit, ach ja, und kraulen lasse ich mich auch nicht gerne, aber damit schließe ich. So. Ja, ich will vertrauen. Und ja, und ich brauche mich nicht fürchten. Von nichts und niemandem. Ja, was soll man Menschen tun, außer vielleicht Schmerzen zubereiten, aber die sind schnell vergessen. Ja. Ich danke dir so sehr, dass ich mich freuen kann und loben kann, dass ich dankbar sein kann, mein Leben Frieden habe. Auch jetzt schon. Ja. So wie diese Löwe und das Lamm, die da zusammen kuscheln. So, und das ist ein schönes Bild. Ne? So, wie du auch sagst in dem Wort. Ne? Zu Petrus oder Daniel, ne? Die dieses Unreine ist jetzt rein. Wir, die Heidenvölker. Wir. Und diese unreinen Tiere, die zusammen mit den reinen Tieren Leben und Gemeinschaft haben, wo Frieden ist und kein Kampf mehr. Und ich danke dir für diesen Frieden, dass wir diesen Frieden jetzt schon haben dürfen. Dass es hier nicht zählt, ob wir Jude sind oder Grieche oder Römer, ob wir reich sind oder arm, ob wir intellektuell sind oder uns nicht interessieren für Bücher, sondern ja, für klug sind oder dumm. Ob wir wichtig sind oder unwichtig. Ich danke, dass wir, auch ob Mann oder Frau, ich danke, dass wir hier alle gleich sind vor dir. Weil du uns gleich gemacht hast. Und ich danke, dass hier Frieden herrscht, auch wenn wir alle so unterschiedlich sind. Und ich freue mich, Zion komplett zu sehen. Ja, ich freue mich über jeden Bruder und jede Schwester, die ich kennenlernen darf. Es ist einfach so schön, es interessiert nicht, woher sie kommen oder aus welchem Milieu oder sonst was. Ja, es ist einfach, du bist da. Man sieht den Banner und ich will mein Banner tragen mit Stolz. Dich ehren. Ich bin so dankbar dafür, dass ich ein Teil sein darf. Ein Teil von dir. Also bitte red jetzt noch zu uns und ja, gib jedem einfach eine Sache im Kopf, die uns erinnert, wie dankbar wir sein können, auch jetzt gerade in dem Moment. Danke, dass es uns gut geht. Ich bitte hier für alle, die gerade zu kämpfen haben mit Sachen oder Unfrieden haben, schwach sind oder falsche Entscheidungen getroffen haben oder müde sind und das Vertrauen nicht finden, oder das Herz hart ist und die Angst da ist, dass du es nicht weich machen kannst. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt segnest und dass dein Geist einfach jetzt kommt und auf uns kommt und erfüllt, Herr, dass du einfach diese Ströme fließen lässt aus uns, aus jedem Einzelnen hier von den Kindern, und dass wir uns gegenseitig segnen können. Ja, ich bitte dich, dass du in der Gottesfurcht diesen Geist gibst, so dass wir erkennen, so wie groß und mächtig du bist, dass wir unsere Ängste schwinden. Dass wir einfach mehr und mehr erkennen, dass wir niemanden, nichts fürchten müssen, keine Situation. Dass wir dir vertrauen dürfen. Weil du so treu bist und gerecht. Ich bitte dich, zusammen mit allen anderen hier, dass du bald kommst und uns nach Hause nimmst. Ich freue mich, auf einen Löwen zu kuscheln. Und ich freue mich drauf, ja, mir keine Sorgen zu machen um meine Kinder, dass ihnen das passiert. Ich freue mich so sehr drauf, einfach dieses Friedensreich, das du baust, mit diesem Friedensfürst, der in der Mitte sitzt. Dieser Hirte, der einfach so gut ist. Also bitte, sprich zu uns, unser Hirte. Amen.